Vis-à-vis.
Eine wichtige Tierart, ganz generell gesprochen, die Ihnen auf dem Obduktionstisch immer häufiger begegnet ist und die Sie hat stutzig werden lassen, sind Haustiere. Also besonders geliebte Hunde, Katzen mit besonders beeindruckenden Stammbäumen und einem bemerkenswerten Äußeren. Wann ist Ihnen das als Problem aufgefallen?
Ich bin da nun schon Tierpathologe seit rund 30 Jahren. In der größten deutschen Stadt mit am meisten Hunden und Katzen. Das heißt, hier in Berlin sehen wir schon ein extrem weites Spektrum an entgleisten Hunde- und Katzenverhältnissen zu Menschen und umgekehrt. Und wir sehen das eigentlich seit langer Zeit, seit diesen 30 Jahren, die ich in dem Beruf bin, viele Probleme weiter bestehen, obwohl wir es aus wissenschaftlicher Sicht besser wissen und wissen müssten. Aber es besteht eine ganz große Informationslücke auch in der Bevölkerung über viele Zusammenhänge, insbesondere bei der Zucht von Hunden und Katzen vorneweg, die dazu führt, dass Menschen eine ganz seltsame Wahrnehmung, eine ganz realitätsferne Wahrnehmung haben von dem, was sie sehen, was mit dem sie sich umgeben. Das heißt, wie Tiere aussehen, wie Tiere sich bewegen, was häufig als niedlich, als hübsch, als extravagant empfunden wird, tatsächlich aber eine Missbildung darstellt, die zu schweren Leiden, Schmerzen, Sinnesstörungen führen können. Und ich sehe auch leider keine Trendbesserung.
Was die Haustiere krank macht, das sind ja einmal die Dinge, die man ihnen bewusst angezüchtet hat. Also die niedlichen kleinen Dackelbeine, die Nase, die immer kleiner wird, sei es der Mops, sei es Grumpy Cat, also so eine Internetkatze, Perserkatze mit einem sogenannten Peaky Face, die fast keine Nase mehr hat, einen unglaublich muffigen Gesichtsausdruck und genau damit berühmt geworden ist. Spannend fand ich, dass zum Beispiel auch die verschiedene Farbe des Fells direkt ein Problem sein kann, dass es direkt damit verknüpft ist, zum Beispiel, ob die Tiere hören oder sehen können.
Wir haben gerade in den letzten Jahren eine ganze Reihe von neuen Zuchtvariationen von Fellfarben und Scheckungen und so weiter gesehen, die leider von Herrchen, Frauchen und den Käuferinnen und Käufern missverstanden werden als Farbvariationen. Und wenn ich dann mit diesen Menschen spreche, dann sagen die, ja, der Hund ist ja nur gescheckt oder der ist weiß oder hell oder cremefarben oder blue oder silver oder charcoal oder Champagner. Und ich habe immer den Eindruck, das wird verstanden wie eine neue Metallic-Lackierung bei irgendeiner Automarke und sagt, das ist halt eine Variation der Farbe. Und wir müssen die dann aufklären und sagen, diese Farbvariationen sind in einem ganz großen Teil Missbildungen. Das sind Folge von genetischen Unfällen. Tatsächlich ist in dem Tier aber infolge dieser spezifischen Mutation noch viel mehr kaputt gegangen. Wir wissen nämlich, dass viele Prozesse, die zum Beispiel an der Färbung der Haut oder der Haare beteiligt sind, auch bei vielen anderen wichtigen Körperfunktionen eine Rolle spielen, etwa beim Gehör. So gibt es ganz viele Farbvarianten, die mit einem deutlich erhöhten Risiko für Taubheit einhergehen. Bei Katzen zum Beispiel mit weißer Fellfarbe und blauen Augen wissen wir, dass ungefähr 60% dieser Katzen taub sind aufgrund ihrer weißen Fellfarbe und dieser blauen Augen. Und diese Farbvarianten sind nur ein ganz kleiner Teil der Veränderungen, unter denen die Tiere dann leiden müssen. Und da gibt es ein weites Spektrum an Krankheiten.
Das eine sind ja eben diese gewollten Mutationen oder diese gewollten Veränderungen. Die Tiere landen auch bei Ihnen auf dem Seziertisch, weil es eben ungewollte Veränderungen gibt, also Erbkrankheiten, weil diese Tiere unter Inzucht leiden, also weil bestimmte Hunderassen einfach aus so wenigen Exemplaren zusammengezüchtet worden sind, dass es da kein Spiel mehr gibt.
Ja, das ist richtig. Das ist der zweite große Problemkreis, die Folgen von Inzucht und genetischer Verarmung. Wir wissen von uns Menschen über die letzten Jahrtausende, da gibt es bis zu den alten Ägyptern schöne Beispiele, dass Inzucht nicht gut tut. Und obwohl wir es bei Menschen natürlich total vermeiden heute, Inzucht zu betreiben, es ist sogar gesetzlich verboten bei uns in Deutschland, menschliche Inzucht zu betreiben, betreiben wir bei Hunden, Katzen und vielen anderen Tieren Inzucht in ganz starkem Ausmaß, unter anderem auch, um diese Wunschbilder und Wunschmerkmale möglichst stark herausarbeiten zu können und mit möglichst wenig züchterischem Aufwand über wenige Generationen. Und bei Tieren lernen wir jetzt, dass diese Inzuchtpraxis der letzten Jahrzehnte schwerste gesundheitliche Probleme nach sich gezogen hat. Also was wir beobachten, ist, dass wir jetzt beispielsweise den Hund mit weit über 500 verschiedenen Gendefekten und Erbkrankheiten so krank gezüchtet haben wie keine andere Haustierart oder Rasse neben dem Hund. Früher hat man gedacht, Erbkrankheiten hat man von den Eltern geerbt und wenn man Pech hat, gibt man sie an die Kinder weiter und so weiter. Wir wissen aber heute, dass die Mutationshäufigkeit bei Säugetieren sehr viel höher ist, als man früher dachte. Damit meine ich, dass genetische Veränderungen spontan auftreten in jeder nächsten Generation. Das ist ein wesentlicher Mechanismus der Evolution, denn damit können sich Tierarten an neue Begebenheiten, neue Umwelt anpassen, weil es neue Möglichkeiten eröffnet für das einzelne Tier. Bei Haustieren heißt das aber, dass wir mit jeder nächsten Generation auch diese Mutationen und Gendefekte haben, die in ihrem allergrößten Anteil tatsächlich aber Krankheiten, Leiden und Schäden verursacht und in einem kleinen Teil der Fälle auch mal eine andere Farbe oder eine größere Variante oder mal eine längere oder eine kürzere Nase. Und das große Problem ist, dass wenn man dann eine Inzucht betreibt, ist, dass diese spontan auftretenden Gendefekte durch Inzucht extrem viel schneller und weiter innerhalb einer Gruppe weiter verbreitet wird, als das in einer gesund durchmischten Population stattfindet.
Wo lässt denn das Sie als Tiermediziner, die dann ja letztlich dafür sorgen, dass diese Tiere dann, weil sie eben natürlich geliebt sind, weil sie Individuen sind, die ein Recht auf Leben haben, dass diese Tiere dann weiterleben können? Es wäre ja eigentlich wahrscheinlich, wenn man das Ganze nur von der Arterhaltung her betrachtet, einfach viel sinnvoller, solche Tiere gleich sterben zu lassen.
Sie haben natürlich völlig recht. In der Tiermedizin haben wir dann einen Konflikt. Aber als Tiermediziner sind wir sowohl dem Einzeltier verpflichtet, dem Wohl des Einzeltiers, auch nach dem Tierschutzgesetz, natürlich auch aufgrund von ethischen Grundlagen. Das heißt, wenn ein Einzeltier erkrankt ist, werden wir diesem Einzeltier helfen und werden es deswegen nicht euthanasieren. Das wäre kein vernünftiger Grund für eine Tötung. Wir sind aber gleichzeitig auch der Gesundheit der Rasse und der nächsten Generationen verpflichtet. Das heißt, in diesen Fällen hat der Tierarzt und die Tierärztin eine große Verantwortung, sich um das Wohl des einzelnen Tieres zu kümmern. Es muss therapiert werden, aber man muss Patientenbesitzer aufklären, dass mit diesem Tier möglichst nicht weitergezüchtet wird. Und am liebsten wird man solche Tiere, die dann aufgrund von genetischen Belastungen therapiert werden müssen, sollte man, das ist unsere starke Empfehlung, gleich kastrieren, damit man sie aus der Zucht herausnimmt und dass man das Leid nicht für die nächste Generation vorprogrammiert.
Sie wenden sich ja gegen eine Vorstellung von Reinrassigkeit bei Tieren und sagen, das ist die Wurzel dieser ganzen Probleme, die jetzt,
das ist richtig,
also 150 Jahre nachdem dieses Konzept der Reinrassigkeit richtig, entwickelt wurde, 150 Jahre später landen die Konsequenzen daraus jetzt bei Ihnen auf dem Obduktionstisch.
Ja, also die Reinrassigkeit, wie wir sie ja in diesem Jahr ziemlich genau als 150 Jahre feiern können, entstand aus einer Epoche, als die ersten übergreifenden Zuchtbuchverbände gegründet wurden, zunächst in England, dann in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, wo man das Konzept von Zuchtbüchern hatte. Das gab es vorher gar nicht. Das heißt, sie haben ein Zuchtbuch, wo alle Tiere eingetragen werden, die zu dieser Rasse gehören. Und dann passiert das Schlimmste, was überhaupt passieren konnte. Diese Zuchtbücher werden geschlossen, sagen die Züchter. Das Schließen von Zuchtbüchern heißt, wer drin steht, ist drin und jetzt darf niemand mehr dazukommen. Ein geschlossenes Zuchtbuch ist das Prinzip jeglicher Reinrassenzucht heute. Wir dürfen aber nicht vergessen, das ist ein rein menschliches Konstrukt. In der Natur gibt es keine reinen Rassen und in der Natur würde dieses Prinzip sehr schnell aussterben, weil in der Natur die Gesundheit und die Langlebigkeit im Wesentlichen auch davon abhängen, dass sich Populationen möglichst durchmischen. Und diese genetische Verarmung ist eine der schlimmsten Folgen in der Haustierzucht heute, die wahrscheinlich noch schlimmer ist als die Zucht auf die vielen krankmachenden Äußerlichkeiten, also die ganzen Extravaganzen, Nasen, Gigantismus und so weiter.
Aber Sie würden sich jetzt nicht ganz prinzipiell gegen Hunderassen wenden.
Also ich will überhaupt nicht die Rassen abschaffen und ich bin auch gar nicht gegen die Idee von Rassezucht bei Hunden und Katzen und anderen Tieren, denn Rassezucht kann ja extrem viel Qualität in Mensch-Tier-Verhältnis reinbringen und es ist ja gerade die Rassenvielfalt, die wir bei Hunden und Katzen so schätzen und die unser Leben bereichern und das wollen wir gar nicht aufgeben. Wir müssen aber ein bisschen vorsichtiger und verantwortungsvoller damit umgehen, wie wir Rassen züchten, welche Merkmale wir als rassenprägend favorisieren und dass wir möglichst alle Merkmale aus der Rassenzucht verbannen, die eben mit Krankheitsneigungen und Sinnesstörungen und so weiter einhergehen.
Das heißt, der Mops der Zukunft hat dann eine größere Nase.
Ganz genau. Diese extrem kurz gezüchteten Köpfe von Möpsen und französischen Bulldoggen, die können wir problemlos wieder länger züchten, aber nicht, wenn wir innerhalb des jetzigen Rasseverständnisses bleiben, sondern wir müssen sogenannte Kreuzungszuchten zulassen. Das heißt, das Einkreuzen von anderen Hunderassen, die wieder die Nase mitbringen. Wenn ich mit den Mops-Züchtern spreche und sage, Mensch, warum züchtet ihr nicht längere Nasen? Dann sagen die, die gibt es nicht mehr in dem Genpool. Die sind im Genpool nicht mehr vorhanden. Wo sollen wir sie denn hernehmen? Und diese diese Frage, wo soll man sie denn hernehmen, kann man ganz leicht beantworten, von anderen Rassen. Und dazu gibt es ein ganz tolles Beispiel, nämlich die Zucht des Retromopses. Vor 20 Jahren haben sich sehr verantwortungs- und gesundheitsbewusste Züchter auf den Weg gemacht und haben den Retromops etabliert. Und zwar, indem man in den Standardmops andere Hunderassen mit deutlich längeren Nasen punktuell eingekreuzt hat. Immer mal wieder ein bisschen. Zum Beispiel einen deutschen Pinscher oder einen Parson Russell Terrier. Und damit kann man richtig dosieren, wie lange die Nase sein soll und wie gesund diese Hunderasse sein soll, die dann daraus resultiert.
Das heißt, man müsste die Zuchtbücher wieder öffnen.
Ganz genau.
Sie schlagen ja ein paar ganz konkrete Dinge vor in Ihrem Buch, zum Beispiel Gentests für Hunde, um dann belastete Tiere aus der Zuchtlinie rauszunehmen oder auch verwandte Rassen zusammenzulegen. Und was ich ganz interessant fand, da habe ich eigentlich gedacht, dass Sie da wahrscheinlich dagegen wären. Sie finden auch das Klonen gar keine so schlechte Idee.
Mittlerweile gibt es in vielen Ländern, zum Beispiel USA, England, China oder auch Korea, extrem starke Aktivitäten, Hunde am laufenden Band zu klonen. Klonen heißt, wir legen Hunde quasi auf einen Kopierer wie im Büro und machen einen zweiten, der identische genetische Ausstattung hat. Das kann man heute ziemlich leicht und ziemlich sicher machen. Und diese Klonhunde sind in der Regel kerngesund. Zum Beispiel werden in den USA Klonhunde eingesetzt als Zollspürhunde oder als Rauschgiftsuchhunde. Denn diese Hunde brauchen extrem gute Nasen, extrem gute Talente bei ihrer Arbeit. Und normalerweise nehmen sie sich eine Gruppe von 300 oder 3000 Hunden und müssen die alle ausbilden und müssen alle gucken, wer davon geeignet ist. Und von dieser großen Zahl von Hunden bleiben in dieser spezialisierten Hundeaufgabe höchstens noch eine Handvoll über. Und das könnte man extrem vereinfachen, indem man eigentlich die Sieger aus diesen Tests und die allerbesten Spürhunde, dass man die klont.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.